Heute bei «Apropos» der Ansturm aufs Matterhorn.
Es gibt Bergführer, die viel um Berg sind und die Wegfindung und Seil haben und HBG. Dann haben wir sicher die Alpinisten, die sehr viel zu bergen, die haben vielleicht eine Seilschaft haben mit einem Kollegen, die alle 4'000 gemacht haben, viel gehen. Die stellen ja auch kein Risiko dar. Und dann haben die, die keine Ahnung haben, oder die Influencer-Geschichten, oder die Sachen, die sich in die Zähne setzen und Matterhorn und ein Gipfelfoto oder Überschlag oben oder noch weiss nicht was.
Jeden Tag sind es Dutzende, die den bekanntesten Berg der Schweiz besteigen wollen. Das Matterhorn zu besteigen, ist per se schon kein Spaziergang. Diesen Sommer aber ist es besonders anspruchsvoll, wegen der Hitze und wegen Steinschlag. Die Walliser Rettungsorganisationen haben so viele Einsätze geflogen wie noch nie in dem ersten Halbjahr.
Es ist schon so, Häufen sind überfordert, was das Matterhorn angeht. Mhm. Physisch und technisch schon überfordert. Es ist einfach schon ein spezieller steiler Berg.
Mitte Juli haben die Zermatter Bergführerinnen und Bergführer sogar ihre Matterhornführungen gestoppt und sie raten von Besteigungen ab. Aber der Berg hat eine ungebrochene Anziehungskraft. Das hat auch unser Bundeshausredakteur und Bergfreund Cyril Pinto festgestellt. Cyril war kürzlich auf der Hörnli-Hütte und hat mit Bergführern, Bergsteigerinnen und Rettungspiloten geredet. Und davon erzählt er uns heute in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hallo Cyril.
Hallo Alex.
Und wie sieht es aus ganz oben auf dem Matterhorn?
Ich weiß es nicht, ich bin noch nie gewesen. Es gibt Bilder. Man kann übrigens sehr gute 360-Grad-Bilder vom Matterhorn anschauen im Internet. Es ist sehr, sehr steil. Es fällt auf alle Seiten ab und man muss absolut schwindelfrei sein, weil es geht da mehr als 2000 Meter zu Lochenbrett.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dein Ziel ist es schon mal ganz rauf zu gehen, aber du bist dich so am Herentasten. Das hast du jetzt auch auf deiner Reportage gemacht. Du bist nämlich auf der Hörnli-Hütte gewesen. Wo steht die genau und wie sieht es dort aus?
Die Hörnli-Hütte, das ist sehr eindrücklich. Die steht wirklich gerade am Einstieg von dem berühmten Hörnli-Grat. Die ist ab 800, 900 Höhenmeter oberhalb vom Schwarzsee. Es ist eine Wanderung da. Es ist eine anspruchsvolle Wanderung. Es geht über Metallleitern. Es geht aber über sehr viel so Schuttgelände, so in Serpentina Prüf und so nach 2 Stunden ungefähr ist man oben. Und oben hat man wirklich einen sehr guten Blick auf eigentlich die ganze Route, die Normalroute, die Hörnli-Grat-Route am Prüf auf das Matterhorn.
Du bist auf die Hütte gegangen, hast dort übernachtet und dann fährt der Tag ziemlich früh an auf dieser Hütte, oder?
Genau. Also die Bergsteiger selber, die haben am Morgen um 3 Tag wach. Und das Frühstück gibt es um 3:30. Dann um 4:10, das ist so in der Hütte auch angeschrieben, dann geht die Tür auf, dann geht die Porta auf für die Matterhornbesteigung. Das ist so die Zeit, die man sich daran halten muss. Die ist speziell und die ist auch so speziell, weil man aber zuerst den Zermatterbergführer will den Vortritt lassen. Sie kennen die Route, sie kennen den Berg, sie gehen vor uns. Und die, die ein bisschen weniger Erfahrung haben am Matterhorn, die können sich dann meistens den erfahrenen Bergsteiger anschliessen.
Warum aber die Erfahrung wichtig ist, das werden wir später in dieser Folge noch zusammen anschauen. Wer hast du denn alles getroffen in den Hörnli-Hütten? Was sind so viele Leute herum?
Also es hat sehr viele Tagesgäste. Es hat Leute, die einfach einen Tagesausflug einen Brief auf die Hörnli-Hütte wandern, dort zu Mittag essen, Küche essen und nachher am Abend wieder ins Tal gehen. Es gibt aber auch Haufen Bergsteiger, wo am späteren Nachmittag einen Brief kommen, zusammen mit Bergführern vor Ort, aber auch Bergführer aus dem Ausland, die da sind. Und dann gibt es ganz viele, die erfahrene Alpinisten sind, ein bisschen weniger erfahrene Alpinisten, die einfach ihr Glück am Berg suchen. Am Abend um 7 Uhr gibt es jeweils auf der Hütte auch die Nacht. Und ich habe hier im Saal, wo sich alle zusammentreffen, um die Nacht dann auch 2 jüngere Alpinisten von Deutschland getroffen.
Woher kommt ihr und was ist euer Plan? Wie heisst ihr überhaupt?
Der Michael und der Michael. Theodor.
Ich bin der Michael.
Michael.
Ja.
Michael, ja, freut mich. Theodor, freut mich.
Zwei Brüder, ja. Gebürtig aus Kasachstan, haben schon, also eine gewisse Verbindung zu Bergen, seit wir klein sind.
Sind Sie jetzt zum ersten Mal aufs Matterhorn?
Sie haben mir erzählt, hier am Abendtisch, sie sind schon zum dritten Mal am Matterhorn. Sie haben 2023 haben sie schon mal versucht, um rauf zu gehen. Da hat es sehr viel Schnee gegeben. Das gibt es im Sommer ab und zu am Matterhorn. Das ist ja so. Sie haben müssen umdrehen.
Das war so ein Reinfall. Ah, es hat geschneit wie sonst was.
Okay.
Das von 35 Gruppen sind nur zwei hoch.
Ja.
Der Rest ist umgekehrt, wir sind wirklich hier hoch. Da hat uns auch so ein Bergführer gesagt, ihr wollt da nicht ernsthaft hochgehen. Ja, wir wollten da eigentlich versuchen, weil wie ihr ja auch. Ne? Ja, aber guckt euch hier um. Ne? Ich so, ja, sind wir direkt umgedreht, ne? Nach 15 Minuten.
Und dann haben sie mir auch erzählt, wie sie 2024, ein Jahr später, zum zweiten Mal einen Versuch unternommen haben. Damals waren sie das dritte unterwegs gewesen. Und dann haben sie tragischerweise miterlebt, wie vor ihnen, ganz wenige Meter vor uns, eine Frau ausgerutscht ist und zu Tod gestürzt ist.
Jetzt machen sie den dritten Anlauf. Sie wollen also unbedingt auf das Matterhorn rauf. Also warum oder was fasziniert die Menschen so am Matterhorn?
Das Matterhorn ist einfach ein spezieller Berg, einerseits wegen der Topografie, aber andererseits auch wegen der Geschichte. Oder das Matterhorn ist ein alleinstehender, 4.500 Meter hoher Berg. Das ist eine Pyramide, das ist sehr eindrücklich. Da kommen die Leute aus Japan eigentlich nur für ein Foto von dem Berg zu machen. Das ist das eine. Und das andere, was die Faszination von dem Berg an uns macht, ist auch die Geschichte vielleicht von der Erstbesteigung. Es war damals 1865 so, dass Engländer zusammen mit lokalen Bergführern zum ersten Mal das Matterhorn bestiegen haben. Das war damals eine riesige Leistung. Aber beim Abstieg ist es zu einem Unglück gekommen. Es sind 4 Leute von der Seilschaft sind zu Tode gestürzt. Und das hat so ein bisschen der Mythos, der Bergsteiger-Mythos an dem Matterhorn bereitet. Und das ist auch die Geschichte von damals, die auch bis heute wie jede Besteigung so ein bisschen überschattet.
Zwei, die jeden Tag mitten drin sind, auch in dieser Faszination und in diesem Mythos, sind Martin und Edith Lehner.
Das ist eine riesige Marketingstrategie dahinter. Das
Matterhorn ist einfach eine Marke.
Das Matterhorn ist eine Marke. Oder nicht nur auf dem Schokolade oder eben dort schon nicht mehr. Weißt du, von dem her, das ist schon klar. Ich meine, den Berg vermarkten wir.
Die Lehners führen die Hörnli-Hütte. Welche Entwicklung nehmen Sie wahr?
Sie haben eigentlich eine Entschleunigung jetzt in den letzten Jahren wahrgenommen. Die Hörnli-Hütte, die ist erst vor kurzem ist die umgebaut worden. Man hat sie verkleinert. Die Zimmer sind komfortabler. Es hat sogar ein Doppelzimmer, das man für viel Geld mieten kann. Aber sie sagen euch, in den 80er, 90er Jahren sind viel mehr Bergsteiger insgesamt unterwegs gewesen. Es hat auch viel mehr Leute gehabt, die sehr unerfahren sind. Heute hat zwar die Ausbildung und auch die Ausrüstung der Leute zugenommen, aber so die kleine Gruppe von den Unvernünftigen, die einfach wieder aller Logik zu besteigen unternehmen, die ist eigentlich gleich geblieben.
Was heisst wieder aller Logik? Wie zeigt sich das?
Das sind Leute, die allein unterwegs sind. Das sind Leute, die unangeseilt unterwegs sind. Ich habe zum Beispiel auch, als ich vor Ort war, habe ich Leute gesehen, die mit Halbschuhen, also mit Hüttenzustiegsschuhen, die Besteigung in Angriff genommen haben. Es sind Leute, die am längeren Seil gehen und dann eben die Steinschläge auslösen und dann auch zu einer Gefahr für andere werden.
Mhm. Aber ich meine, wenn man das Matterhorn anschaut, wenn man die Geschichte weiss, dann ist ja eigentlich offensichtlich, das ist kein Spaziergang dort rauf. Warum sind es trotzdem auch viele Unerfahrene? Wie erklären Sie sich das? Also ist das einfach gute PR, wo das irgendwie rund um das Matterhorn besteht?
Ich glaube, das Matterhorn ist ja sehr bekannt auf der ganzen Welt. Es ist in England zuerst sehr bekannt gewesen durch die Erstbesteigung. Aber inzwischen, wenn man Brief geht und mit den Leuten redet, allein an dem Tag, wo ich oben war, das sind Alpinisten aus der ganzen Welt. Also es sind Polen, es sind Spanierinnen sind da gewesen, es sind Leute aus Australien, aus den USA. Es sind wirklich Leute aus der ganzen Welt, die einfach der ikonische Berg, die Silhouette von dem Berg, von den Bergen, mal von oben gesehen und auch ihr Glück versuchen.
Im Dorf unten haben wir die ersten Viewpoints, die sie am Morgen herpilgern, für die schönsten Sonnenaufgangfotos zu machen. Das hat stark zugenommen. Das hat, als ich nach Zermatt bekam, vor 30 Jahren, hat es das noch nicht gehabt. Und jetzt hast du jedes Jahr hast du irgendwo ein Viewpoint mehr. Du musst aufpassen, dass du nicht auf Privatgrundstücke gehst. Weißt?
In den letzten Jahren hatte ich den Eindruck, dass so ein Bild entstanden vom überlaufenen Matterhorn, so ein analog zum Mount Everest. Du hast vorher gesagt, eigentlich hat eher eine Entschleunigung stattgefunden am Berg. Die Hörner heute zum Beispiel ein bisschen kleiner geworden. Ist es denn wirklich überlaufen oder welche Situation hast du angetroffen?
Also jetzt im Moment, durch das, dass die Zermatterbergvierer abgeraten haben, einen Brief zu gehen, hat sich das sehr beruhigt. Es sind viel, viel weniger Leute jetzt am Matterhorn unterwegs. Das sind ein paar, die wirklich Spitzensportler sind, die erfahrene Bergsteiger sind, haben das dann auch ausgenutzt. Also man hat zum Beispiel jetzt gerade einen neuen Speed-Rekord auf der italienischen Seite aufgestellt. Das ist eine junge Australierin, Millie Young, die in 5 Stunden 17 Minuten von Cervinia auf den Gipfel und zurückgestiegen ist. Das gibt es natürlich auch am Matterhorn. Es gibt sehr viele sehr gute Alpinisten, die sehr sicher unterwegs sind, die das Matterhorn auch kennen und die da auch sehr sicher unterwegs sind. Da hört man meistens nur von den Rekorden, aber da gibt es meistens auch keinen Unfall. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch die Unerfahrenen. Da die Grampini, wie die Zermatter ein bisschen abschätzig sagen, das sind dann die, die wenig erfahren sind, die wirklich auch unsicher sind und was dann eben sehr oft auch zu Unfällen kommt. Auch die Lehners, die Hüttenwarte von der Hörnli-Hütte, die tun die Alpinisten so in 3 verschiedene Gruppen einteilen.
Es gibt Bergführer, die viel um Berg sind und die Wegfindung und Seil haben und HBG. Dann haben wir sicher die Alpinisten, die sehr viel zu bergen, die eben vielleicht eine Gesellschaft haben mit einem Kollegen, der alle 4'000 gemacht hat, viel gehen, die stellen ja auch kein Risiko dar. Und dann kommen eben die, die keine Ahnung haben, oder die Influencer-Geschichten, oder die Sachen, die sich in die Zähne setzen und Matterhorn und ein Gipfelfoto oder Überschlag da oben oder noch weiss nicht was.
Verunfallen können aber quasi alle 3 Gruppen, oder? Es ist ja nicht einfach so, dass nur die, die unerfahren sind, ab und zu stürzen.
Ja, es ist ganz selten ist es mal vorgekommen. Zum Beispiel vor ein paar Jahren ist ein junger Bergvierer aus Chile, der aber in der Region war, der war mit einem Gast unterwegs. Bei dem Fixseil hat er sich gesichert an einem fixen Punkt. Und da ist der fixe Punkt samt dem Fixseil ist quasi ausgebrochen aus der Wand. Das ist wirklich für die Bergvierer selber ist das ein riesen Schock gewesen, weil man eigentlich davon ausgegangen ist, dass die fixen Sicherungen, die man am Matterhorn anbringt, dass die wirklich safe sind. Und das sind sie aber nicht gewesen. Und man musste darauf die Route neu ein bisschen mehr in die Nordwand verlegen, dass einfach die Sicherungen nicht so der Sonne und damit dem Abschmelzen vom Permafrost ausgesetzt sind.
Dieses Jahr, das haben wir schon ein bisschen angetönt, ist die Situation besonders anspruchsvoll. Du hast es vorhin schon gesagt, Zermatter Bergführerinnen und Bergführer haben eigentlich jetzt abgeraten davon, das Matterhorn zu besteigen. Und trotzdem, es hat so viele Rettungseinsätze gegeben in dem ersten Halbjahr wie noch nie. Wie viele sind es gewesen und warum sind es so viele?
Ja, genau. Die Walliser Rettungsorganisation, die hat jetzt von Anfangsjahr bis Mitte Juli über 1'500 Einsätze gehabt. Das sind eigentlich in den letzten Jahren so viel wie noch nie. Und es gibt auch verschiedene Erklärungen, wenn man zum Beispiel mit dem SAC redet, weisen die immer darauf hin, dass einfach in Jahren, was sehr schön ist, wo immer Sonne ist, wo wenig Regen ist, dass dann einfach automatisch auch mehr Leute in den Bergen unterwegs sind. Und das wird wahrscheinlich hier auch eine Rolle spielen. Jetzt hier im Matterhorn zum Beispiel ist noch speziell, man hat sehr lange sehr hohe Temperaturen gehabt. Schon im Mai war es außerordentlich warm gewesen. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich die ganze Schnee- und Eisschicht, die wie die ganzen losen Steine auf dem Matterhorn wie eingefroren hat, dass die Schicht weg ist. Und darum ist jetzt sehr viel loses Gestein. Gröll ist auch weit oben am Matterhorn. Und das ist eigentlich eine permanente Gefahr. Nicht unbedingt für die Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die das selber auslösen, sondern einfach die, die darunter sind. Und darum hat man jetzt auch gesagt, dass die Bergführer von Zermatt jetzt eigentlich auf die Touren verzichten, weil einfach die Gefahr von den Steinen, die da Brücke einfach zu gross ist.
Geht man denn davon aus, dass es jetzt einfach quasi ein Spezialsommer ist, dass das dieser Sommer eine Problematik ist, oder könnte die längerfristig sein?
Das ist in den letzten Jahren ist das ein paar Mal schon vorgekommen. Es ist vor 2 Jahren schon mal ein Problem gewesen. Auch in dem hat man kurze Zeit auf die Besteigung verzichtet. Aber es wird in Zukunft wird das wahrscheinlich öfter vorkommen.
Schauen wir uns an, was das für die Rettungskräfte bedeutet. Du hast mit einem erfahrenen Pilot geredet, mit dem Robby Andenmatten von der Air Zermatt.
Es ist jeder selber für sich verantwortlich. Wenn einer da oben im Berg ist und er hat einen Unfall, dann setze ich alles daran, dass der Hilfe bekommt. Aber ich bin nicht verantwortlich, für dass er in die Situation kommt. Das kann ich mir immer sagen.
Wie nimmt er die Situation wahr?
Er ist eine spannende Person, weil er einerseits als Rettungspilot, aber auch als Bergretter am Berg selber unterwegs ist. Er sieht halt die Unfall sehr nah. Er kann auch immer mit den Leuten reden, die beteiligt, involviert sind. Und er sagt einfach, es ist Unerfahrenheit, es ist Selbstüberschätzung, es ist sehr oft einfach Unkenntnis von den Verhältnissen. Es sind Leute, die einfach ihr Glück versuchen und in diesen Bergen sehr schnell in Schwierigkeiten kommen.
Haben Sie aus seiner Warte die Umfälle und gerade die tödlichen Umfälle zugenommen? Oder wie hat sich das entwickelt?
Er selber hat jetzt nicht konkrete Zahlen, aber er sagt, am Matterhorn selber hat die Zahl der tödlichen Unfälle tendenziell abgenommen. Man hat das früher einfach viel mehr gehabt, weil auch viel mehr Leute unterwegs waren am Matterhorn.
Wenn man jetzt das Matterhorn anschaut, was ich mich kann erinnern kann von der Vaterzeit in den 70er Jahren, so, sind immer so zwischen 10 und 15 und 20 und 25 Leute jetzt nur am Matterhorn im Sommer sind ans Leben gekommen. Und jetzt müssen wir sagen, es sind schon eher so zwischen 5 und 10 maximal. Es ist schon abgenommen.
Inzwischen hat man einfach auch viel darauf hinweisen, aufklären. Die Leute sind besser ausgerüstet und ausgebildet. Und darum hat es ein bisschen abgenommen. Aber es gibt immer noch eine gewisse Prozentzahl von diesen Leuten, die einfach unbelehrbar sind und die einfach so versuchen. Und die Zahl die nimmt nicht ab.
Häufig sind überfordert, was das Matterhorn angeht. Mhm. Physisch und technisch schon überfordert.
Und warum? Also ich meine, es ist mittlerweile doch bekannt, dass es viele Unfälle gibt. Man sieht es ja schon an dem Matterhorn, dass es nicht ohne ist. Warum sind trotzdem so viele Unerfahrene unterwegs?
Es ist einfach, glaube ich, die Anziehungskraft, die der Berg hat. Es gibt auch sehr, sehr viele Nicht-Alpinisten am Everest, zum Beispiel Leute, die noch nie selber Steigeisen angelegt haben, die es nachher in einer Wahnsinnstour da auf der höchsten Berg versuchen. Sehr oft sind das Leute, die sich selber oder andere etwas beweisen wollen. Die Lehners zum Beispiel von der Hörnli-Hütte beobachten und das sehr viel auf Social Media sehen, dass jemand am Ruf ist, der das gemacht hat und nachher den Eindruck hat, ja, ich kann das ja auch, ich bin auch fit und viel in den Bergen unterwegs und einfach das Gefühl haben, sie können das auch.
Und sollte es dann zu einem Problem kommen, dann kommen eben Piloten wie der Robby Andenmatten dann ins Spiel. Was denkt er, also wie würde sich denn die Anzahl Einsätze, die sie haben, wieder verkleinern? Oder was ratet er den Berggängerinnen und Berggängern?
Also was er selber beobachtet, ist einfach, dass Fitness sehr ein wichtiges Element ist. Das ist eigentlich das, was einem so die Sicherheitsmarge gibt. Wenn man mal ausschlüpft oder das Gleichgewicht verliert, ist einfach die Fitness das, was einem am Berg hält und einem davon abhält, abzustürzen. Und nachher sagt er auch, einfach die klassischen Sachen sind sehr wichtig, eine gute Tourenplanung, dass man weiss, wie lange habe ich da am Ruf, wie viele Stunden bin ich unterwegs, wie viel Wasser, wie viel zu trinken brauche ich da, gibt es unterwegs Verpflegung oder muss ich alles selber mitnehmen. Und er sagt euch, die passende Ausrüstung ist sehr wichtig. Also, dass man einfach auch immer einen Regenschutz mit hat, wenn man in einem Berg unterwegs ist. Wenn man vielleicht jetzt auf Gletschern unterwegs ist, dass man sicher mit Steigeisen und, oder anderen Hilfsmitteln da ist, die es Ski braucht. Und das dritte wichtige Element ist einfach, dass man früh losgeht. Also, in den Bergen ist einfach das Gewitterrisiko am Nachmittag so gross, dass man einfach bis Mittag wieder zurück sein.
Und wie geht es denn der Lenis auf den Hörnli heute? Haben Sie denn auch irgendeine Möglichkeit, die Gefahr zu reduzieren? Respektive, können Sie und wollen Sie überhaupt irgendwie die Gefahr minimieren?
Sie tun auf alle die Grampini, die bei Ihnen da durchkommen, gut zureden.
Wir probieren wirklich auch, die Wanderer ein bisschen zu pushen, die Hüttentrecker ein bisschen zu pushen, weil es ist ja schöne Hütte, es ist ja originelle Hütte, es ist ja fast mehr ein Hotel, dass wir so ein bisschen vernünftigen Mix sehen. Mhm. Und das sollte auch ein bisschen Gefahr vermindern am Berg. Und das haben wir erreicht die letzten 9 Jahre.
Ab und zu erfolgreich, ab und zu weniger erfolgreich. Sie haben mir das Beispiel erzählt von dem Engländer, der am Mittag beim Mittagsservice einfach so über die Terrasse gelaufen ist. Und dann hast du gefragt, ja, was er jetzt hier machen. Und dann hat er gesagt, ja, er geht zu Matterhorn. Und dann hast du gesagt, ja, das sei eine very bad idea. Und der hat sich aber nicht beirren und gesagt, ja, nein, er geht jetzt los. Und dann ist er da irgendwie 8 Stunden in Richtung Gipfel gestiegen. Und dann, wo es so angefangen hat, dunkel zu werden, ist er in einer Solvay-Hütte. Das ist eigentlich ein Biwak, das ist keine Hütte, da hat es nichts, ausser einfach 4 Wände und ein Dach. Dann hat er da ausgeharrt in der Nacht und am nächsten Morgen ist er dann weiter bis zum Gipfel. Und dann, wo er zuoberst war, hat er dann angeleitet und gesagt, sorry, er kann nicht mehr runter, weil es sei steil und ihm sei schwindelig. Und dann hat aber der Robi an der Matte müssen einen Brief holen und dann müssen da zurück begleiten. Das ist so eine von den vielen Anekdoten, die man da oben erlebt. Also man muss wirklich mal einen Brief gehen und sich das anschauen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das kommt offenbar im Sommer während der Saison, kommt das jeden Tag x-fach vor.
Oder mit der Hüttenwart einen Schwatz nehmen, dort erfahrt man auch ziemlich viele Anekdoten. Was ist eigentlich aus Michael und dem Theodor geworden? Hat ihr der dritte Anlauf aufs Matterhorn geklappt?
Ja, sie hat mir nachher ein WhatsApp geschrieben. Sie haben es geschafft. Also der Aufstieg ist relativ gut gegangen. Aber das Problem, oder die Probleme, die haben dann beim Abstieg angefangen. Oder man ist sehr lang unterwegs, man ist müde. Und sie haben mir geschrieben, sie haben sich tatsächlich beim Abstieg dann im unteren Teil verstiegen. Sie sind falsch abgebogen. Sie mussten wieder zurückklettern. Und ich habe mich dann nachher auch noch mit den Lehners erkundigt, wie der Tag gelaufen ist, ob alle wieder heil zurück sind gekommen. Und sie haben gesagt, also die Letzten sind am Abend um 8 Uhr, wirklich knapp bevor es wieder dunkel wurde, sind die erst zurück wieder in der Hütte gewesen.
Und wahrscheinlich entsprechend müde von diesem langen Tag.
Genau.
Danke, Cyril. Und ich bin gespannt, wenn ich von dir mal ein Gipfelfoto bekomme.
Ja, merci, Alex. Ich gebe dir Bescheid.
Der Cyril Pinto hat, wie erwähnt, eine Reportage geschrieben von der Hörnli heute. Wir verlinken euch die im Episodenbeschrieb. Dort findet ihr auch ein ausführliches Interview mit dem Robby Andermatten von der R. Zermatt, der von seinen Einsätzen erzählt. Das war es von «Apropos» für heute. Die Folge produziert hat Jackie Wechsler und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.